Hallo und herzlich willkommen zum 167. Pancast. Wir hassen Filme und wir sprechen in dieser Woche über die erneute Stephen King-Verfilmung S und über das finnische Biopic Tom of Finland. Mein Name ist Christian Eichler und ich spreche mit Malte Springer.
Hi.
Und Max Ohle von Raison.
Hallo.
Ich bin relativ müde, muss ich jetzt mal sagen. Ich sag's schon mal vorweg, dann verspricht man sich ja öfter. Das ist ja die zweite Stephen King-Verfilmung, die wir besprechen in diesem Jahr. Und auch wieder nur eine, die nur wir beide gesehen haben, Malte. Oder hat Horst die letzte auch gesehen? Nee, ne? Ich glaube, irgendwie bleibt es an uns haften, das Oeuvre des größten Horrorautoren der Welt dann verfilmt, hier dann nochmal zu besprechen, oder?
Ja, das liegt eher an der Situation, dass man dafür ins Kino gehen muss. Und heute, wie auch Max, sind da Leute, die ihre Wohnung nur ungern verlassen oder unter Drohung.
Ja.
Und deswegen müssen wir uns
unter
halt...
Unter Drogen oder unter Drohungen?
Drohungen. Und vor allem, ich kann das gut nachvollziehen, denn im Kino fühle ich mich auch oft nicht so wohl. Das ist auch ein Vorteil in Horrorfilmen, da halten die Leute wenigstens schön die Fresse beim Gucken.
Wo sitzt ihr im Kino? Was sind so eure präferierten Sitzplätze? Ich weiß es ja bei dir, Malte, bei dir, Max, bin ich mir gar nicht sicher.
Hinten, Mitte. Also, ziemlich sehr weit hinten. In der Mitte.
Bei mir.
Weiß ich nicht, wo ist es bei euch anders oder was?
Ganz oben,
bei
ganz
Malte
am Rand.
Ist es nämlich, ist es bei mir? Das checke ich nämlich ganz hinten, ganz am Rand.
Ja,
weil da nicht so viele andere Leute sind, ne?
Ja, also erstmal ist es halt so, je weiter man hinten sitzt, desto egaler ist es auch, wie wenig mittig du sitzt, weil du trotzdem alles im Blickfeld hast, ohne irgendwie komisch den Kopf drehen zu müssen. Und außerdem, ich fühle mich da auch immer wie der unsozialste Mensch der Welt, aber ich sag auch manchmal an der Kasse, ob sie checken könnte, dass da wenigstens ein Platz frei ist zum Sitznachbar.
Ah,
so, weil ich einfach,
ja.
Es ist nicht so, dass ich Leute generell irgendwie nicht mag im Kino oder dass ich am liebsten alleine wäre, sondern dass ich zu oft schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Leuten, die einfach sabbeln. So, und ich war auch früher der gesabbelt hat und fand das auch cool oder so und mittlerweile bin ich da echt der absolute Hardliner. So, nach dem dritten Satz setze ich mich da noch um. So, quasi. Also, ich kann das nicht mehr. Ganz komisch.
Jo, finde ich absolut nachvollziehbar. Ja,
ich habe einen Satz gesagt, glaube ich, der sieht aus wie Dieter Nuhr, habe ich zu dir gesagt.
Nein, ich habe da natürlich auch mehr, also wenn das Leute sind, die ich kenne, dann verteile ich auch nicht die Schellen und setze mich weg, aber es ist mehr so dann bei Fremden, dass ich dann irgendwie, dass ich das ganz unangenehm und auch irgendwie so mega respektlos finde, aber es ist komisch, weil das in anderen Lebenssituationen bin ich da nicht so krass irgendwie, aber im Kino, das ist für mich, vielleicht ist es der heilige Ort, ich weiß es nicht.
Ja, ich sitze gerne weiter vorne mittig, weil seitdem ich selbst einen Beamer habe, ist meine Devise, dass die Leinwand muss, also Bildausschnitt muss auch an meinen Rand des Sichtfeldes, ich habe, auch heranreichen. Sonst ist es nicht geil genug, sonst ist es nicht groß genug, sonst ist es für mich nicht Kino. Und das ist, ich denke mal, die normalste Fraktion ist die, wie Max, ein bisschen weiter hinten mittig, ist mir dann oft zu weit weg. Deswegen
kommt auch wirklich aufs Kino
so
an, das stimmt.
So umgeballert vom Kino. Aber ich verstehe nicht ganz, wenn du hinten in der Ecke sitzt, dann musst du ja trotzdem den Kopf so ein bisschen nach links drehen die ganze Zeit oder nach rechts.
Nö, gar nicht. Ich setze mich sehr schräg in den Sitz. Das ist der Trick.
Du streckst deinen Hals ganz weit in die Mitte. Sehr langen Hals.
Na gut, dann haben wir das auch geklärt. Ich wollte mich am Anfang mal bedanken an den bei Henning Harder, der hat uns geschrieben, der macht einen Podcast, der heißt Cinematic Smash Brothers. Da lädt er andere Filmpodcaster ein und die kämpfen dann gegeneinander in so einem Wettkampf, aber nicht mit Faustkampf, sondern sie diskutieren bestimmte Fragen, zum Beispiel in der letzten Ausgabe, wer der beste Regisseur gewesen wäre für Star Wars 9. Und dann muss jeder so sein Argument vorbringen und dann diskutieren die ein bisschen und dann wird am Ende entschieden, wer die besten Argumente hatte. Und er hat uns auch nach unserem famosen Pancast Battle Track Rap-Battle-Track, als wir allen anderen Podcasts den Krieg angesagt haben, eingeladen. Ja. Hat gemeint, dass wir das mal da verteidigen sollten. Und dann haben wir alle gesagt, nee, haben wir leider nicht so viel Bock drauf, weil wir uns nicht so richtig in dem Format sehen. Aber ich wollte hier trotzdem mal den Podcast empfehlen, weil es schon echt cool ist, wenn man sich dafür interessiert, für diese so Filmdiskussionen über ganz bestimmte Themen, zum Beispiel sowas wie welcher Film sollte mal remaked werden und so. Das ist ganz interessant. Und die haben sogar auch am 30. November, glaube ich, ist das große Finale der aktuellen Staffel. Da treten alle diese Leute, die da gewonnen haben, in Berlin auf. Findet man auf Facebook auch. Cinematic Smash Brothers heißt das.
Jo.
Das wollte ich nochmal sagen und ja, genau.
Wir, ja, wir kann ja auch kurz auch nochmal Stellung zu nehmen. Genau, ist es, ich muss auch, also du hast deine Empfehlung ausgesprochen. Ich kann von meiner Seite sagen, ich habe mir quasi dann auch, du hast ja erzählt, wir haben diese Einladung erhalten, mir dann auch den Cast angehört. Im Vergleich zu anderen Filmpodcasts kann man sich den gut anhören, weil das einfach sympathische Leute sind, die nicht so nervig reden, wie wir zum Beispiel. Also insofern, glaube ich, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Die nehmen sich auch gut Zeit. 2 Stunden geht so ein Cast dann auch mal ganz entspannt. Ja, ich habe, für mich ist das Ding, ich hätte da an sich gerne, finde ich total geil, wenn man da eingeladen wird und grundsätzlich gerne, aber mir war das dann auch zu krass, also weil ich kann das nicht vertreten, also dann, weil es dann darum geht, das war ja, klar war die einmal diese Frage, bester Regisseur für Star Wars X oder was weiß ich oder 9, aber dann gab es auch so andere Special-Geschichten und ich kann halt nicht ein Streitgespräch darüber führen, so welcher Film das beste Laserpistolen-Prop hatte und also ich kann höchstens sagen, ich habe mal eins gesehen und das fand ich cool. Und dann ist das Gespräch halt zu Ende. Deswegen glaube ich, dass ich dann auf jeden Fall nicht der richtige Kandidat gewesen wäre. Weil es erinnert mich auch so ein bisschen an die Zeit früher, als ich noch Warhammer gespielt habe. So, wo man sich darüber unterhalten hat, ja, welche Edition war denn besser für den Bereich Fahrtkampf mit Fahrzeugen? Klar, dann konnte ich natürlich, dann hat man sich darauf eingelassen, jetzt, aber bei Film kann ich das nicht. Bei Warhammer wäre ich sofort wieder drin. Bei Film gehe ich da nicht mal rein. Emotional vor allem auch.
Ja. Außerdem, warum soll man sich messen, wenn man weiß, dass man die beste Meinung schon hat? Ja. Das macht natürlich für den Pankers keinen Sinn. Und wir kommen zum ersten Thema in diesem Podcast und das ist S.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. T, U, V, W, X, Y, Z, X, Y, Z. This is the German Alphabet.
Es ist ein Abenteuerfilm mit Horrorelementen von Andy Muschietti und der spielt in den 80er Jahren in der kleinen Stadt Derry im US-Bundesstaat Maine und es geht um 7 Kinder, die den sogenannten Losers Club bilden. Warum? Weil jeder von ihnen so eine Eigenschaft hat, die ihn vor allem vor einiger Zeit als Loser vielleicht tituliert oder in, dass er da kategorisiert wurde als Loser von anderen Kids. Nämlich, der eine hat eine Brille, der andere stottert, der nächste ist dick, es gibt noch eine Frau, einen Juden, einen Schwarzen und jemanden, einen Germophobe, also der eigentlich an sich ein Angsthase ist und aber auch Angst hat vor Keim und Verunreinigung und so weiter. Ach so. Die ganz genau. Und die bilden zusammen eine Clique und werden alle heimgesucht von Pennywise, dem tanzenden Clown, denn einer von ihnen, Bill, der stottert, dessen Bruder Georgie, der wurde mal von diesem Clown entführt. Das kriegen wir aber nur mit als Zuschauer. Wir sehen das, das ist die erste Szene eigentlich im Film, wie Pennywise, der Clown, den kleinen Jungen in das Abwassersystem unter Derry zieht und die Kinder wissen, dass da irgendwas nicht stimmt mit dieser Stadt und sie sehen auch unterschiedliche Monster und gruselige Dinge und auch öfter eben diesen Clown und den roten Luftballon, den der Clown immer mit dabei hat und merken irgendwann, irgendwas stimmt hier nicht, aber die Erwachsenen können das scheinbar nicht sehen. Und es ist auch so, dass die Dinge, die sie sehen, etwas zu tun haben mit den Ängsten, die diese Kinder selbst in sich tragen, die auch oft dann noch was mit diesen Character-Traits zu tun haben, also dass jemand stottert oder dann eben Angst zum Beispiel vor Verunreinigung hat. Ich kann das so relativ klar aus dem Stegreif erzählen, wen es da alles gab, weil das im Film sehr klar strukturiert ist. Und das liegt daran, dass der Film nicht wie die Romanvorlage, auf dem er basiert, die natürlich von Stephen King geschrieben wurde, auf 2 verschiedenen Zeitebenen spielt. Denn S, das Buch von Stephen King, spielt auch noch dann so 27 Jahre später als die ursprünglichen Ereignisse. Man hat für den Film die Entscheidung getroffen, dass die Zeit der Kinder in den 80ern ist. Das ist eigentlich dann die Zeit der Erwachsenen im Buch. Also die Kinderzeitlinie spielt im Buch eigentlich in den 50er Jahren. So hat man es angepasst. Und die Zeitlinie der Erwachsenen, die kriegen wir überhaupt nicht mit. Genau, es ist hat sehr starke Horrorelemente und man kann es sagen, es ist nicht nur der 2. Stephen King-Film, den wir besprechen, sondern es ist natürlich wie in jedem Jahr der 2. gehypte Horrorfilm, den wir besprechen. Es gibt ja immer, glaube ich, 2. Es war irgendwie Babadook und It Follows und The Witch. Ich weiß nicht, ob es neben The Witch noch einen gab im letzten Jahr. Und dieses Jahr natürlich Get Out und dieser Film. der eine sehr komplizierte Produktionsgeschichte auch
hinter sich hat. Und auch The Visit, nee. Ja, das mit den Kindern, die zu ihren Großeltern fahren.
Stimmt, The Visit, der war auch so ein bisschen, das ist noch der Shyamalan-Film jedes Jahr.
Ja.
nicht gehypt ist, aber doch relativ viel Geld einspielt, ja, den gibt's dann auch immer noch. Und verschiedene Regisseure sollten den machen, unter anderem unser aller Liebling Cary Fukunaga, der sich ja für True Detective auch ausgezeichnet hat, der dann irgendwann abgesprungen ist, so dass es im letzten Endes dann eben Andy Muschietti machen musste. Es gibt noch einen ganz anderen sehr, sehr bekannten Film, S, mit dem der immer so verglichen wird, den ich nie gesehen habe. Aber ich habe das Buch gelesen und du auch, Malte, ne? Und wir beide haben ja auch den Film gesehen und können jetzt ein bisschen vergleichen, wie sich Film und Buch ähneln, obwohl wir beide das Buch wahrscheinlich nicht mehr so ganz präsent haben, oder?
Nee, also ich habe das Buch gelesen, aber das war echt noch so in so einem vorpubertären Alter, also 10, 11 vielleicht. Und ich konnte mich auch echt nicht mehr an viele Einzelheiten jetzt erinnern beim Film gucken. Aber trotzdem hat der Film dieses mega unangenehme Gefühl in mir noch hervorgerufen, von dem ich weiß, dass ich es auch beim Lesen noch hatte. Also das war auch echt irgendwie lebhaft. Also weil so als 10-, 11-Jähriger dieses Buch zu lesen, ich war halt viel zu jung dafür. Das hat mich halt hart gefesselt. Ich war eh so eine kleine Leseratte. Aber es hat mich schon auch damals so ein bisschen traumatisiert einfach. Und das liegt gar nicht an einem hässlichen Clownsgesicht mit einem Ballon, sondern einfach an diesen Themen, die da mehr so in dieser menschlichen Welt verhaftet sind. Halt Gewalt von Kindern gegen andere Kinder. Kinder, die auch andere Kinder irgendwie misshandeln. Und Eltern, die ihre Kinder misshandeln. Das sind echt die schrecklichsten Themenbereiche, die man irgendwie filmisch umgesetzt sehen möchte. Aber es waren auch genau diese Szenen jetzt bei It, diese Szenen von eher diesem menschlichen Horror, die für mich viel nervenaufreibender waren als halt, ja, Pennywise, der irgendwie, auf einmal ist er hinter der Ecke, 35 Mal. So, das hat mich da nicht so reingezogen. Die tatsächlichen Jumpscares, kann man sie ja nennen, oder diese ausproduzierten Horrorszenen, sondern mehr so das Drumherum. Der Aufbau, dieses Kleinstadt-Setting, in das wir hier alle verliebt sind, und die Atmosphäre einfach allgemein.
Ja, es wurde gesagt, dass Cary Fukunaga eher auf, also der wurde ja dann geschasst quasi vom Studio und es wurde gesagt, das geht nicht irgendwie, das, was du umsetzen willst. Erst wurde gesagt, weil wir nicht genug Kohle haben, das umzusetzen. Dann, weil die Vision nicht die gleiche ist, die wir teilen. Was ist, was man heutzutage irgendwie oft hört. Also bei jedem Star-Wars-Film passiert das ja 5-mal, hat man das Gefühl, dass der Regisseur gefeuert wird und dann ein neuer kommen soll. Weswegen ja auch bei Cinematic Smash Brothers diese Frage war, wer Star Wars 9 hätte inszenieren sollen. Und Cary Fukunaga hat von sich gesagt, was natürlich was Cooles ist, was ich auch sagen würde, wenn ich gefeuert wäre, dass seine Vision viel zu krass war und dass er keinen konventionellen Horrorfilm machen wollte und dass alles halt ganz anders war, was er da zeigen
Cary
wollte.
Cary Fukunaga war erste Staffel True Detective, ne?
Ganz genau. Regisseur, ne? Und Nick Pizzolatto war der Writer, ne? Ja. Genau, ja, so war's. Und Cary Fukunaga hat danach Beasts of No Nation gemacht für Netflix, den wir auch besprochen haben damals. Und Cary Fukunaga ist aber jemand, dem ich exakt das zutraue und es ist genau das, was mir bei S fehlt. Und es liegt ein bisschen daran, dass der Film sofort zeigt, was er hat. Also er zeigt sofort alle Monster, zum Beispiel diesen Clown. Es ist so, dass Georgie da einen Abwasserkanal, da läuft so diesen, wie heißt das, offenen Gulli-Schacht. Ich hab gesagt, ich bin müde, mir fehlen ein bisschen die Worte. Und er sieht Pennywise, den tanzenden Clown. Und das ist für mich schon so, so dieser Clown ist so überzeichnet, so bunt und ein bisschen übertrieben einfach. Und so würde ich sagen, ist eigentlich der ganze Film. Der Film ist leider nicht sonderlich subtil in seinem Horror, sondern zeigt eigentlich immer alles. Okay, im Buch steht, da ist ein Clown, dann ist er jetzt hier ein Clown. Der sagt, der redet ein bisschen komisch, dann macht er das jetzt hier. Aber es wäre irgendwie für mich persönlich gruseliger gewesen, wenn es einfach nur ein Mann gewesen wäre, der ganz bisschen wie ein Clown ausgesehen hätte, der vielleicht auch ganz normal spricht. Also es hätte ich eigentlich schlimmer gefunden als dieses Überzeichnete. Und das macht der Film leider fast die ganze Zeit. Und ich finde auch, dass der Film sehr stark in so einer Plotpoint-Struktur jedem seine Charaktereigenschaft zuordnet und dann kurz eine Szene zeigt und dann nochmal jede Szene zeigt, wie jeder sein eigenes Monster sieht, damit man die am Ende alle zusammen bekommt. Und das muss der Film auch tun auf eine Art, denn der ist ja 2 Stunden 15 Minuten lang und eigentlich gäbe es ja noch einen ganz anderen Film mit den Erwachsenen, der ja schon gar nicht drin ist, also den man rauskürzen muss und man hat 7 Charaktere. Und trotzdem habe ich das Gefühl, man hätte sich noch mehr Zeit lassen müssen und man hätte eher die Stimmung dieser Stadt und auch die häuslichen Umstände der Kinder noch mehr zeigen sollen, denn die werden auch nur so abgearbeitet und das muss man erstmal alles schlucken, aber die Schauspieler tun eben ihr Bestes, dass es trotzdem noch funktioniert, würde ich sagen.
Ich fand aber die Anfangsszene eigentlich super stark, also wie dieses kleine Kind sein kleines Papierboot verfolgt und über die Straßen rennt, weil da vorher auch noch das 10 Minuten oder so aufgebaut wird. Er muss vorher noch in den Keller, um was zu holen. Die Eltern sind weg, es ist irgendwie alles dunkel und es regnet. Und das kulminiert dann so nach 10, 12 Minuten vielleicht, oder vielleicht waren es auch nur 8, das ist auch egal, in eben dieser Horrorszene. Okay, dann steht natürlich der Clown einfach im Gulli und sie schnacken erstmal 5 Minuten. Aber da hatte ich das Gefühl, das war noch irgendwie schön aufgebaut. Und ich hätte mir mehr von diesen recht langsamen Horrorszenen gewünscht und trotzdem, aber die meisten sind ja so, du hast es schon echt angesprochen, so von der Optik her wie so ein Low-Budget-Musikvideo, also einfach immer drauf da, immer Effekte drüber, ballern, es ist laut, es ist irgendwie grell, viel passiert, viel bewegt sich und das stumpft total ab nach einer Zeit bei It, finde ich, weil die auch in so einer krassen Frequenz kommen, diese Horrorszenen, also wie viel gibt's in diesem Film, vielleicht 25, 30 auf 2 Stunden Laufzeit und es ist echt so ein Film, der einzelnen Szenen für mich, weil du hast schon gesagt, es hat sowas von Aneinanderreihung, dieser Film, aber das ist teilweise gar nicht so schlimm und auch gar nicht so schlecht, aber es sind dann eben immer die klassischen Horrorszenen, die mich dann wieder rausreißen, einfach, aus dieser guten Atmosphäre, weil die so überzeichnet waren und so, ja, halt auch visuell laut, einfach.
Ja. Und da ist für mich auch die, wie ich sie fand, sehr uninspirierte Kameraarbeit ein bisschen höher zu schelten, weil wir oft einfach relative, wie heißt es so, Halb-Close-Ups? Ich weiß nicht, wenn man die Leute nicht ganz weit sieht, aber auch nicht ganz nah. Es hat irgendeinen Namen, der mir auch wieder nicht einfällt. Ich bin immer noch müde. Wir haben selten tolle Kamerafahrten. Wir haben selten interessante Szenen, die nicht einfach so Shot gegen Shot sind, in denen sich zwei Menschen unterhalten und selten das mal, dass wirklich die Stadt so ein bisschen sich aufbauen kann als Charakter. Und ich habe immer das Gefühl, er hat hier, der Regisseur, einen ziemlich guten Abenteuer-Horrorfilm dann doch abgeliefert, wenn man den mal außerhalb betrachtet von einem Buch, das es auch gibt und von dem Erbe, das er da anzutreten hat. Aber es ist richtig viel verschenkt worden einfach. Also ich glaube, man hätte hieraus vielleicht den besten Film des Jahres machen können, wenn man sich ein bisschen mehr auf die Charaktere konzentriert hätte. Und du hast es angesprochen, den Soundtrack, das spielt eben genau auch wieder in mein Argument rein, dass es hier nicht sonderlich weit ist mit der Subtilität. Ich finde, man kann hier fast gar nicht von Jumpscares sprechen, weil alle Scares in Anführungsstrichen total erwartbar sind, weil man weiß, sobald die Musik anschwillt, kommt gleich was. Es ist dieses typische hohe Geigengefrickel da, was wir von Shining auch noch kennen oder so, ne? Das hat man wirklich tausendmal gesehen und es ist wirklich, also schon bevor das erstmal anfängt, völlig abgenudelt. Also man kennt es aus jedem Horrorfilm, man hat es schon 100-mal gesehen und es nervt eigentlich so ein bisschen und man denkt sich so, nee, lass mir doch noch ein bisschen diesen Grusel eigentlich, den ich spüren möchte. Lustigerweise auch etwas, was Fukunaga gesagt hat, was ihm wichtig ist, wohingegen der Regisseur, dessen Name jetzt gerade entfallen ist, gesagt hat, für ihn ist es wichtig, diese Horror aus dem Buch in die Jetztzeit zu tragen. Also, dass es nicht mehr Werwölfe und Mumien sind, sondern dass es jetzt andere Dinge sind. Und da muss ich sagen, ist man ein bisschen gescheitert daran, dass man zu viel CGI-Effekte genommen hat, um alle Dinge direkt zu zeigen.
Finde ich auch, vor allem, weil echt trotzdem viele Horror-Tropes einfach nacheinander schön abgefahren werden. Also das fängt an bei dem Spukhaus, dann irgendwie Puppen, die irgendwie scary sind, irgendwie Gemälde, die zum Leben erweckt werden und auch sehr viel so Zombie-Optik. Also es gibt so mehrere Horror-Szenen, die gar nicht viel miteinander zu tun haben, aber einmal ist dann so ein kopfloser Zombie in der Bibliothek, dann ist so eine Drogen-Zombie-Leiche immer auf der Straße, dann ist mal so eine Kinder-Zombie-Horde in der Kanalisation. So toll war das jetzt wirklich auch nicht, muss ich sagen, irgendwie. Und ich hatte das Gefühl, dass der Regisseur sich zu sehr vielleicht auch am Blockbuster-Kino so orientiert hat, dass es halt immer so sehr direkt alles sein muss und zu viel Musik und zu viele visuelle Gimmicks auch, dann wird das so, wenn sich Pennywise bewegt, wird es dann so sehr abgehackt zusammengeschnitten, wenn er läuft und einmal kommt er dann so 3D-mäßig aus so einem Projektor raus und das war alles so unnötig und auch in Nicht-Horror-Szenen, also es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Szene, wo sich dann zwei Kinderbanden gegenseitig mit Steinen bewerfen, auch da wird dann mit super krassem Slow-Mo gearbeitet und verzerrten Stimmen und komischen Kameraeinstellungen. Das war alles so draufgedrückt und hat dem Film einfach viel weggenommen. Denn was die große Stärke war, waren für mich die unglaublichen Schauspielleistungen dieser Kindergruppe einfach, dieser Gruppe an Kinder-Jugendschauspielern, die alle so, ich habe es auch echt noch nachgeguckt, also echt so 13 bis 15 auch wirklich waren, nicht wie bei Chick zum Beispiel, wo die vorhin wie 19 war, aber diese Gruppendynamik, diese Interaktion dieser Kinder und auch die One-Liner, die diese eine, der so ein bisschen der Clown der Gruppe ist, also so ein bisschen der Spaßmacher dieser Gruppe ist, wie der die Witze raushaut mit so, ja, mit so einem Talent, das ist übrigens auch der Junge aus Stranger Things, das war, also das trägt so viel zu diesem Film bei und das war echt so beeindruckend. Ich würde einfach mal ganz platt sagen, mit deutschen Kindern hättest du den Film nicht drehen können.
fand ich auch ganz toll, die Gruppe. Und Die haben es auch gut hinbekommen, genau diese Charaktereigenschaften dann auszuspielen. Richtig gut hat mir der Junge, der Angst vor Keimen hat, gefallen. Also der dann auch so aufgeregt war und sich so gewunden hat. Und also gerade wie der diese Rede hält da vom Projektor. Und es geht ja hier immer um diese Frage, können wir nicht einfach Kinder sein und dieses Monster sein lassen, was es ist und wo es ist da in der Kanalisation? Können wir nicht einfach unser normales Leben leben? Das ist ja auch auf der interpretatorischen Ebene ein Punkt, den der Film machen will. Das ist ja eigentlich ein ganz normaler Coming-of-Age-Film auch, weil man eben die Geister der Kindheit und auch der Erwachsenen irgendwie überkommen muss, um seinen eigenen Weg im Leben zu finden. Und hier lässt der Film aber ein paar Sachen auf der Strecke und das ist, dass die Kinder sich dann doch nicht so viel über ihre Elternhäuser unterhalten oder wir die Kinder eben im Elternhaus auch nicht so oft sehen. Da hätte man, glaube ich, noch ein bisschen was rausholen können, wenn ich zum Beispiel an Stand By Me denke. Und ich denke daran, weil der Film das natürlich versucht, total stark zu evozieren, diese Verbindung zu Stand By Me, zu E.T. und dann natürlich auch, du hast es gesagt und man muss es scheinbar sagen, man muss es auch jetzt wieder überall hören, weil es jetzt auch ein Videospiel dazu gibt, ne, Stranger Things, wo ich wirklich echt denke, manchmal mit der Serie hat man der Welt einen Bärendienst erwiesen. die Serie ist ganz gut, aber das ist für mich manchmal dieses, wenn in zweiter Reihe, gut, so wie wir wahrscheinlich keine 80er-Jahre-Filmexperten sind und sich denken, was labern die da, ich habe die ganzen Sachen im Original früher gesehen, so denke ich mir bei Stranger Things so, ja, es ist gut, ihr fandet E.T. geil, ihr findet die 80er geil, es reicht jetzt aber auch mal. Und das ist halt leider eine Ästhetik, die man sich hier halt auch exakt so wieder greift und so unbedingt durchnudeln muss. Also es ist, ich habe das Gefühl wirklich, dass man echt das nochmal machen wollte. Also dass sie wirklich da saßen und gesagt haben, und es muss auch so sein wie Stranger Things. Und das Kind, wir brauchen diesen einen Jungen von Stranger Things, sonst können wir es nicht machen. Und das hat mich daran ein bisschen gestört. Wie fandst du denn das, dass jeder so seinen eigenen Struggle hatte und den auch überkommen musste und dass es dann, ja, weiß nicht, ob es ein Gesellschaftskommentar ist, aber etwas, was jeder Mensch vielleicht auch nachvollziehen kann aus dem eigenen Leben.
Ja, du hast ja schon gesagt, der Film ist nicht besonders subtil, aber das macht ihn auch, finde ich, sehr nachvollziehbar, eben auf dieser Interpretationsebene, dass eben jeder Charakter seine eigene Angst hat. Nicht unbedingt eine Angst, sondern einfach so eine Hürde, so ein Image oder einfach so, was ihm nachgesagt wird, einfach was er überkommen muss und dann wird er erwachsen. Und das war echt gut verständlich. Ich fand das auch nicht so platt. Ich fand das eigentlich ganz gut durchdacht. Das wurde schön aufgebaut und dann am Ende auch gelöst und dann auch in guten Horrorszenen jeweils aufgelöst. Es war jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Brain-Teaser war, dieser Film. Dass man sich so das zusammenstückeln musste. Was kann wohl die Bedeutung gewesen sein von dem Clown und von dem Horror? Das ist relativ eindeutig. Aber wenn das eh schon als gegeben quasi erstmal angesehen wird, dass vielleicht auch die Leute es schon kennen oder dass es halt relativ schnell klar wird, was hier irgendwie Phase ist in diesem Horrorfilm, dass es kein Alien ist, dieser Clown, und irgendwie auch kein Zombie, sondern eben ja eine Manifestation von einer Angst, dann fand ich das eigentlich gut umgesetzt.
Eine Sache, die ich noch ansprechen muss, die im Buch eigentlich viel krasser ist, aber das Buch ist eben auch älter, ist die Sexualisierung von Beverly Marsh, dem einzigen Mädchen in der Gruppe. Das ja, so wie der Film es immerhin suggeriert, von ihrem Vater vergewaltigt wird auch. Mhm. Und gerade ja das erste Mal ihre Tage hat und deswegen ja auch Binden kauft in der Apotheke. Und dann es manifestiert sich ja auch vor ihr als Blut und auch Haare, die aus dem Abfluss kommen. Und gleichzeitig, während sie eigentlich als Opfer von Sexualverbrechen gezeigt wird und als jemand, der eben auch eine schwierige Phase im Leben durchmacht, wird sie auch von den Jungs total sexualisiert. Also sie und auch für den Zuschauer. Also ich finde, sie ist auch echt, also keiner der Jungs wird so abgefilmt wie sie in diesem Film. So, sie setzt sich da lasziv in Pose, sie wird von den Jungs angegafft beim Baden. Und das Interessante daran ist, dass es im Buch noch viel heftiger ist und man erfährt ja dann auch, was später aus diesen Kindern wird. Und da geht's für sie auch noch mal munter weiter. Und Und es gibt noch eine Sexszene im Buch, die sie glücklicherweise nicht mit in den Film reingenommen haben. Aber das ist irgendwie unangenehm. Und vielleicht soll es auch unangenehm sein für den männlichen Zuschauer und einen eben auch zeigen, wie Jungs sind und was für Männer dann später mal aus Jungs werden können. Aber es stößt einen auch so ein bisschen vor den Kopf, finde ich, diese ganze Thematik in dem Film, weil es so viel heftiger ist als der andere, der Angst hat, irgendwie was Dreckiges anzufassen zum Beispiel.
Ja. Naja, ich finde gar nicht, dass die so krass übersexualisiert dargestellt wurde. Die war für mich einfach nur so der, so super cute einfach. Also so ein bisschen das, was jeder 12-jährige Junge gerne hätte in einem 12-jährigen Mädchen. So ein bisschen, aber nicht so, dass man da jetzt auch als Zuschauer mit Distanz da irgendwie hart am Gaffen wäre. So war es eigentlich nicht. Aber in dieser Darstellung von ihrer persönlichen Hürde in diesem Film, nämlich sexueller Misshandlung, habe ich mir die Frage gestellt, ob das so ein bisschen pietätlos ist, weil es eben genau auf eine Stufe gestellt wird mit einem, der halt Angst vor Krankheiten hat, mit einem, der irgendwie durch seinen jüdischen Haushalt abgefuckt wird, was auch alles jetzt nicht einfach ist, aber das kann man an sich so nicht gleichsetzen, finde ich. Und da habe ich mich gefragt, ob man das ein bisschen mehr hätte differenzieren müssen in diesem Film, auch bildlich. Und ob das nicht irgendwie ein bisschen zu einfach und ein bisschen zu verharmlosend dann war, irgendwie, Misshandlung gegenüber eigenen Kindern, da ist es mir auch so ein bisschen sehr komisch, hat es mir an den Zehen und am Rücken gekribbelt.
Ja, aber ich finde auch sowas, so misshandelt werden und sich dann auch gleichzeitig da in Unterwäsche regeln, halt so im gleichen Film, aber naja, haben wir angesprochen. Ich kann im Schlussfazit sagen, dass der Film mich dann aber gekriegt hat. Also lustigerweise war ich echt nicht überzeugt bis so zur Mitte des Films und dann hat das irgendwie alles für mich gekriegt und dann hatte ich Bock und dann habe ich die ganzen Charaktere auch gemocht und dann fand ich eigentlich cool, wie sie das zu Ende gebracht haben, auch wenn man manche Sachen da viel wörtlicher genommen hat, als das im Buch der Fall ist. Zum Beispiel, wir schweben alle hier unten. Aber mich hat es dann doch am Ende gewonnen und ich fand es ganz cool. Sage aber, es hätte ein genialer Film sein können und so ist es einfach nur so ein ziemlich guter Sommerblockbuster geworden, finde ich. Und mal wieder, wer hätte es gedacht, wie alle gehypten Horrorfilme, einer, der echt nicht so gruselig ist. Also das kann man, also klar, es ist schon gruselig, aber das kann sich jeder eigentlich auch angucken, auch wenn man ein bisschen zarter beseitet ist. Deswegen gibt es von mir 7 von 10 Punkten für S.
Auch von mir 7 von 10, weil ich den auch einfach sehr gut fand, aber genau andersrum als du, fand ich ihn am Anfang sehr gut und war am Anfang sehr drin und dann wurde es sehr anstrengend einfach auf Dauer, weil das eben so eine, weil der Film so eine hohe Schlagzahl an den Tag gelegt hat, weil es dich so überfrachtet hat mit visuellem, mit Sound, mit Szene nach Szene nach Szene, die alle einen Schockeffekt irgendwie drin haben. Das war irgendwie qualitativ uneben, aber am Ende trotzdem einfach sehr, sehr genießbar. Ich habe mir so gedacht, nachdem ich aus dem Kino war, ist so ein bisschen wie, als guckst du die 12 Geschworenen, aber so alle Viertelstunde kommt so Adam Sandlins Bild und macht so einen Witz. Also so echt irgendwie, irgendwann, es gab echt diese Passing, wo ich dachte so, was passiert, was gucke ich denn gerade? Aber dann die nächste Szene war wieder cool, deswegen überwiegt hier auf jeden Fall das Positive, deswegen auch die Wertung.
Ja. Alles klar, und dann noch die Frage an Max, bist du überzeugt oder eher so mittel?
Eher so mittel. Ich habe weder die erste Verfilmung gesehen, noch das Buch gelesen. Und ich finde das...
Du magst also, magst auch das Genre nicht, oder? Kann man auch mal sagen.
Nee, aber ich meine, ich habe mir ja schon gedacht, dass es ja nicht der mega Über-Ekel-Horror ist. So. Ich meine, das kann man sich ja schon geben. Und bei Stephen King gibt es ja noch ein bisschen mehr Subtext als jetzt im, sag ich mal, Standard-Gruselfilm.
Ja.
Insofern finde ich das schon interessant. Ja, ich würde jetzt nicht komplett verneinen wollen, dass ich den mir nochmal anschaue bei Gelegenheit.
Ja.
Auch jetzt aus dem, was ihr gesagt habt.
An sich würde man ja dann immer sagen, ja, letztes Mal das Buch lesen, aber es sind 1200 Seiten.
Ich weiß, das lag beim Kumpel, als Schulkumpel lag das immer auf dem Klo und das war schon abschreckend. Das ist echt.
War dann auch, als ich das damals gelesen habe, auch mein Lieblingsbuch für lange Zeit und das wollte ich noch sagen, weil ich das interessant finde. Malte, du meintest ja, du bist auch ein bisschen zu früh an Stephen King rangeraten. Ja. Ist irgendwie fast jeder, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und ich glaube aber auch gerade durch diese Thematik, dass es sich hier um Kinder dreht, und man das dann als jüngerer Mensch liest, ist es auch total abgefuckt für einen. Es hat, glaube ich, vielen so Tür und Tor geöffnet, sich mehr mit Horror auseinanderzusetzen, die Lektüre von Stephen King. Und ja, ist ganz witzig. Wenn jetzt noch Carrie nochmal neu verfilmt wird, dann sind wirklich alle drei Stephen King-Bücher, die ich gelesen habe, jetzt nochmal neu ins Kino gekommen. Dann kann ich klugscheißen, sonst bitte nicht die Stephen King-Bücher verfilmen, die ich nicht gelesen habe, weil dann sehe ich ein bisschen dümmer aus. Ja. So, und dann sprechen wir über einen Film, über die Geschichte eines Mannes, die ich nicht kannte, bevor ich den Film gesehen habe, und zwar Tom of Finland.
Als ich hier ankam in Finnland vor ein paar Jahren, da war ja alles marode. Guck dir den Kinderspielplatz an. Da hinten, da war mal eine große Rutsche, Metallrutsche. Da stand ich immer mit meinen Bekanntschaften. Da wollten wir uns einfach ganz, ja, privat an die Wäsche, nur wir zwei eben. Und dann ist die Rutsche zusammengebrochen und auf einmal konnte dich dann jeder sehen. Auf einmal war hier Polizei und es hieß hier, ja, die da hinten und so, das sollte man verbieten. Und so auf einmal waren wir dann hier die großen Bösen. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt muss was passieren. Dann bin ich zu Tom gegangen. Bei Tom gibt's eine riesige Auswahl an, ja, Werkzeugen und Hilfsmitteln für den eigenständigen, modernen Mann. Also Bildchen aller Art, in allen Größen, erotische Zeichnungen. Und ich dachte, Respekt. Und ab da musste ich dann nicht mehr in den Park, sondern konnte dann einfach, ja, das alles einfach dann selber erledigen. So war das, ja.
Tom, Respekt, wer es sich selber macht.
Ja, war mir auch absolut kein Begriff und eine schöne Sache, dass man sich das Thema jetzt mal angenommen hat. Tom of Finland ist eine finnische Produktion, das ist das Herkunftsland des Protagonisten Tuukko Laakson. Da haben auch Leute Regie geführt, da haben auch Leute an der Kamera gearbeitet, die kennen wir aber alle nicht. Ich habe es überprüft, deswegen werden sie hier keine Erwähnung, ansonsten einfach im Internet nachlesen für die Freaks. Tuukko Laakson ist, als wir ihn kennenlernen, ist er gerade finnischer Offizier im Zweiten Weltkrieg und gerade zu der Zeit, als sich Finnland im Vaterländischen Krieg gegen die Sowjetunion, gegen die Sowjets befindet. Ja, er hat da, so zeigt es der Film, er hat da Sex mit Männern in der Zeit, mordet wie der Willen, wie so viele und es ist eine besondere Zeit. Interessant, ein Gespräch, das er mit einem anderen Offizier führt, da geht es darum, ja, hier im Krieg kann man noch Träume haben. ist ganz interessant, wenn man den Film dann weiterschaut, denn der Film, der Krieg wird, ist irgendwann natürlich zu Ende, Gottlob, und Tuukko kehrt nach Hause zurück in die Heimat, wohnt mit seiner Schwester zusammen und ja, befindet sich ruckzuck in der spießigen Realität wieder, in der Spießigkeit des finnischen Alltags in den 50er Jahren. Und was macht er? Er arbeitet in einer Agentur, er kann wohl gut zeichnen, beginnt dann irgendwann für sich kleine erotische Illustrationen anzufertigen und...
Das ist eigentlich so ein geiler Satz. Ja. Wie man so sagen könnte, weil so, was machst du so?
Ja, wenn das
heutzutage ist, würde man sich denken, erotische Illustration.
Ja, so mein Ding, so einfach, ne? Und wir erleben halt mit, wie ne, die krasse Prüderie der 50er Jahre, die natürlich je nach Nation wahrscheinlich unterschiedlich stark ausgeprägt war. In Finnland wurden die Schwulen auf jeden Fall, homosexuell auf jeden Fall gejagt, verprügelt und umgebracht, wie auch an vielen anderen Orten auf der Welt, ist auch teilweise noch immer Fall ist. Was passiert? Er arbeitet in der Agentur, fertigt kleine erotische Illustrationen an und hat eben auch ein kleines schwules Netzwerk, das im Untergrund Feiern ausrichtet und findet dort auch begeisterte Anhängerschaft dieser kleinen Schmuddelhefte für den Herren. Er fährt im Urlaub nach Deutschland, weil er, das mag er da ganz gerne, weil er sich so ein bisschen auch erhofft oder weil er es auch so erlebt, dass es dort ein bisschen liberaler zumindest zugeht, weil es dort eben auch Lokalitäten gibt, in denen sich klar auch homosexuelle Männer treffen können. Und kommt aber dann ironischerweise auch dort in Schwulitäten. Schafft er es wieder zurück in die Heimat. Und wir begleiten ihn wieder im tristen Alltag unterdrückter Sexualität, in dem sich Schwule ständig ihrer Verfolgung bewusst sein müssen.
Und ja, man fragt sich, gelingt ihm dann irgendwann noch der Befreiungsschlag, gelingt dem Film irgendwie noch der Befreiungsschlag? Es brechen die 70er Jahre an und die Welt verändert sich, vor allem in den USA. Ja, soweit erstmal von mir. Ich habe keine witzige Überleitung mal wieder. Wie hat euch Tom of Finland gefallen?
Ja. Wir besprechen den, weil wir, Malte und ich, uns jetzt zur Aufgabe gemacht haben, mal fast alle Filmtrailer uns anzugucken, zu Filmen, die rauskommen, damit uns nicht wieder sowas durch die Lappen geht wie Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes. Und da haben wir den gesehen und auch gedacht, ach, das sieht da eigentlich ganz interessant aus. Und ich, natürlich schwebt hier wieder wie immer dieses Wort Biopic, glaube ich, wie das Schwert des Damokles über unseren Häuptern. Gleich wird es Herr Niedersausen. Für einen Film, der sich mit der Biografie eines bekannten Menschen beschäftigt, fand ich den ganz nett anzuschauen, gerade weil er nicht in alle Fallen tappt, die so ein Biopic macht. Und da fand ich es ganz interessant, dass er das relativ nüchtern erzählt am Anfang eigentlich, diese Geschichte. Also der soll ja dann zu so einem schwulen Heroen dann emporgehoben werden, dieser Charakter, mit dem sich ja jetzt scheinbar auch Finnland brüstet, nachdem man ihn ewig lange eigentlich nicht haben wollte und sich nicht mit ihm identifizieren wollte. Deswegen wird es am Ende schwieriger, aber ich fand eigentlich ganz geil, dass er halt schon der finnischste Schwule auch ist, den man sich vorstellen kann, nämlich als sehr wortkarg. Und er sieht halt lustigerweise exakt so aus wie ein Kumpel von mir, Anton, oder super ähnlich ihm auf jeden Fall, der halt der einzige Finne ist, den ich gut kenne. So, deswegen fand ich es ganz witzig, dass sein Schwulsein nicht so überzeichnet ist. Und was ich auch noch interessant fand, ist, du hast es ja nicht ganz angesprochen, weil man es im Film auch lange nicht sieht, diese Zeichnung, dieses Hypermaskuline, man kann es ein bisschen vergleichen, so wie Superhelden manchmal gezeichnet werden, ne? Also mit diesem riesengroßen Oberkörper. Die basieren ja so ein bisschen auf so Autoritätsfiguren, entweder auf Polizisten oder auf auch Gefängniswärtern oder eben auch Soldaten. Und ich fand ganz interessant, wie sich der unterdrückte Homosexuelle, der seine Homosexualität quasi im Krieg ja noch ausleben konnte, jetzt in diesen überinszenierten Männerbildern fasziniert. Und das scheinbar auch eine Faszination in anderen auslöst. Das ist irgendwie so ein neuer Gedanke, finde ich, den der Film in mir hervorgebracht hat. Mhm.
Ja, wie komme ich durch das Segment, ohne jetzt Biopic zu sagen, nachdem hier mir das Schwert angedroht wurde? Ich fange mal an. Auch finnische Biopics sind Biopics. Warte, zweimal. Also ich fand den sehr interessant zu schauen, hat mich aber wenig persönlich mitgerissen. Und weil er eben dann doch so ein paar Defizite aufweist, die man aus dem Genre schon kennt, nämlich vor allem, dass die Konflikte hier mal wieder sehr, ja, so sehr kinderfreundlich einfach bleiben. Man sieht halt, wie ich nenne ihn einfach mal Tom, weil er wird ja auch Tom genannt, sein Künstlername, unsere Hauptfigur. Er hat so eine recht konservative Schwester, mit der er zusammenlebt, vor der muss er eben seine sexuelle Ausrichtung verheimlichen. Er wird mal verhaftet in Berlin, er wird mal in Helsinki in einem Park mal von irgendwie der Sittenpolizei gejagt. Aber so richtig kommt der Film dadurch trotzdem nicht in Schwung, durch diese ganzen Szenen, die ja schon durchaus Konfliktpotenzial haben. Ich finde, die Schwulen an sich reden auch recht wenig über ihre Situation, zumindest in der ersten Hälfte des Films. Man bekommt einfach zu wenig Einblicke auch in sein Innenleben oder auch in das Innenleben der schwulen Szene. Es ist alles so ein bisschen recht nüchtern einfach abgefilmt und das kann man sich halt sehr gut angucken und ist auch sehr gut produziert. Aber für mich fehlt so ein bisschen der Wumms einfach in diesem Film.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich möchte auch Christian beipflichten, ich fand es ganz angenehm, hier den Tom als Protagonisten zu haben, weil das schon eben nicht, also der war einfach angenehm unaufgeregt und es war eben nicht der, dieser flamboyante Hollywood-Klischee-Homosexuelle. Ja. Diese Art Charaktere lernen wir dann ja erst später im Film eigentlich kennen, wenn wir in die USA kommen. So, also, weil, und es hat ja sicherlich auch was mit der Lebenssituation, also natürlich hat das auch was mit dem Charakter eines Menschen selbst zu tun, aber nicht zuletzt natürlich auch mit der Lebenssituation, dass man eh gar nicht dazu kommt, sozusagen, sich auszuleben oder was weiß ich, ne, nach außen zu tragen, sondern man spielt halt eine Rolle, also vor allem optisch halt mit. Ja. Was mir gut gefallen hat am Film ist, dass er, ich habe gelesen in einer Kritik, das wäre wohl blöd, dass der Film so wenig sexuell gewesen wäre. Also so doch eher nüchtern. Und ich fand das eigentlich eher gerade gut, also aus zwei verschiedenen Gründen. Einmal, weil der Film ja auch in der Zeit spielt, in der einfach Prüderie einfach mal überall drauf, auf jedem auf der Stirn geklebt hat, so einfach. Ja. Ne? Und ich meine, es ist halt, ich meine, gut, wir sind Kinder der 90er, aber wir kennen ja auch noch Zeiten ohne Internet, wo man nicht
jeden Tag Gefahr gelaufen ist, irgendwie einen nackten Pimmel oder Vagina zu sehen. Also es war schon auch mal alles anders. So, also ich kenne es zumindest noch und ich finde das ganz interessant, dass dieser Film auch diese Welt nochmal hervorgekramt hat. Zum anderen, warte mal, jetzt habe ich einen Faden verloren. Mist. Scheiße.
Das ist aber echt so ein Gedanke. Ich bin ja manchmal echt so ein bisschen schwer von Begriff, aber den habe ich echt auch erst so eine Stunde nach dem Gucken dann auch mal in meinem Kopf gefasst. Das ist natürlich was total Positives ist, dass genauso wie es jetzt in dem letzten Jahrzehnt jetzt vermehrt Filme gibt mit Schwarzen in den Hauptrollen, die sich aber nicht nur ums Schwarzsein drehen, dass jetzt eben auch konventionelle Filme mit konventionellen Personen, die eben auch schwul sind, gedreht werden, ohne dass du halt mit diesen ja irgendwie irgendwelchen provokanten Gimmicks oder übertriebener yeah. Sexualität oder weiß ich nicht, AIDS-Krise yeah. oder so um die Ecke kommen musst, um den Film zu tragen. Das ist an sich natürlich erstmal, finde ich, eine sehr coole Entwicklung, aber was dann eben dabei rauskommt, ist trotzdem konventioneller Film.
Leider. Aber das allemal, ja. Mhm. Aber um nochmal kurz auf den Punkt zurückzukommen,
ja.
Ich finde es aber gerade wichtig, dass der Film das so erzählt, weil sonst, also wenn du kannst ja nicht wahlweise irgendwelche Untergrund-Sexpartys zeigen, sozusagen Full Frontal Nudity, und dann gleichzeitig soll ich mich dafür begeistern und dafür interessieren, dass Leute es geil fanden, sich heimlich sexuelle Bleistiftzeichnungen weiterzureichen, weil das kickt ja dann nicht mehr. Das muss man sich, der Sache muss man sich auch mal gewahr werden, sodass, das war halt dann für manche, für schwule Männer dann auf jeden Fall so ein bisschen the shit. So, das war auf jeden Fall yeah. das Trademark von Tom of Finland, so, ne? Yeah. Und das, klar, also wenn man sich, ja, ich verstehe aber auch, wenn wir zum Film kommen, natürlich, das ist ein total konventionelles biografisches Filmwerk hier, mit wenig Höhen und Tiefen. Also mehr Tiefen als Höhen. Die Grundstimmung ist schon eher depri und traurig und ist alles nicht so schön. Irgendwie einer wird seiner Bekannten oder Freunde kommt noch ins in die Umerziehungsanstalt, weil er homosexuell ist und erwischt wurde. Ja. Mich hat der Film ab der Hälfte so ein bisschen verloren auch. So.
Ja, ne? Ich fand das, aber es ist ein super Punkt, dass du sagst, dass diese Zeichnungen ja damals schon das Aufregende waren und dass das deswegen auch wir immer nur so einen Blick erhaschen können auf diese sehr sexuellen Zeichnungen. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Was ich hatte das Gefühl, neben der Tatsache übrigens, dass ich den Film so ein bisschen wie auch Llewyn Davis trotzdem warm fand, obwohl er so trist war. Also ich fand das eigentlich ganz schön. Also ich fand, dass der Film sehr viel Liebe ausgestrahlt hat in so Blicken, die sich die Schauspieler zugeworfen haben oder so Bewegungen von Fingern. Das fand ich irgendwie schön, dass man diesem Charakter so viel Wärme entgegengebracht hat, obwohl der selbst sehr kühl erscheint. Aber was man, glaube ich, auch dadurch dann erhält am Ende, wenn man das alles nur so durch kleine Blicke zeigt, dass es da diese Zeichnung gibt, irgendwie bleibt man ein bisschen außen vor. Hattet ihr auch das Gefühl? Ich hatte das Gefühl, ich sitze immer so mit den Charakteren im Raum, in der Ecke, so da, wo Malte im Kino immer sitzt, so hinten in der Ecke und gucke mir das so an, schaue so einmal rein in deren Leben, wie in so ein Puppenhaus. Aber so richtig drin bin ich eigentlich nicht in den Emotionen oder in dem, was da passiert. Also der Film versucht mich ja jetzt nicht so richtig für diese Bilder und für diese schwulen Partys zu begeistern, was interessant gewesen wäre. Also man hätte, glaube ich, wenn man den Film krasser gemacht hätte, auch Leute vom Kopf gestoßen, weil so ist es natürlich auch, so kannst du die Homosexualität ja jedem, vielleicht auch dem Homophoben noch eigentlich andrehen, wenn du fast gar nichts zeigst. Könnten böse Zungen vielleicht behaupten, ja.
Ja, ich finde, eine Sichtweise wäre, die mir jetzt einfällt, ist, dass es eben vielleicht auch die Sicht von Tom ist, der ja selber auch nicht weiß und der, als er dann auch zum ersten Mal in den USA dann ist, ja auch so ein bisschen nicht checkt, was los ist. So, man kommt in Kontakt mit der Polizei, ist in einem Garten voller Homosexueller, die da lustig durch die Gegend hüpfen, und es passiert nichts. So, also ich meine, das Gefühl, er ist ja auch Zuschauer, so ein bisschen dessen, was passiert. Also er ist ja irgendwie er ist ja nie Teil von irgendwas. Also wird er dann später natürlich, aber große Teil des Films ist er ja kein Teil, sondern er ist immer ein Fremdkörper. Er kann machen, was er will, er kann im Krieg kämpfen, er kann dies machen, er kann, was weiß ich was, ein netter Mensch sein, es reicht aber eigentlich nie. Er steht nicht immer außen vor.
Ja.
Vielleicht soll das auch so sein. Das ist zum Zuschauen auf jeden Fall, aber macht es nicht leichter. Das ist, gebe ich wohl
zu. Die Geister, die ich rief, ist es so ein bisschen, ne? Das finde ich eigentlich auch toll am Film, weil das so dieser Punkt, diese Pointe ist, die man kennt. Also zum Beispiel fand ich es, Bekannter meiner Mutter irgendwie wurde in der DDR eingesperrt und hat sich dann, glaube ich, als die Mauer geöffnet wurde, erhängt, weil er, also nee, er wurde eingesperrt, weil er fliehen wollte. Also für den Fluchtversuch wurde er eingesperrt, wurde dann freigelassen, weil die Mauer offen war und konnte es nicht fassen und hat sich deswegen erhängt. Und das finde ich, so endet das ja jetzt hier nicht, aber ich finde diesen Moment stark, wo er dann auf diese Männer trifft, die genauso aussehen wie die, die er gezeichnet hat. Und er müsste ja eigentlich, also das ist ja eigentlich seine Welt, die er geschaffen hat, aber irgendwie ist er da trotzdem ein Fremdkörper drin. So richtig, und er kann es eigentlich gar nicht richtig glauben. Wie konnte es denn für diese Männer eigentlich so leicht sein, dieses Leben zu leben? Obwohl die natürlich auch klar ihre Hindernisse hatten und ihre Hürden. Ja. Aber er kommt ja aus einer anderen Zeit, er kommt ja aus dem Krieg. Er sagt ja irgendwo, ja, ich habe mich da gegen die Kommunisten mit dem Messer verteidigt. So, ich komme aus einer anderen Zeit. Aber diese Konflikte werden natürlich auch nicht so groß gemacht. Die sind irgendwie da und man kann darüber nachdenken. Man könnte sie aber auch nicht sehen wollen, weil sie nicht so stark sind.
Ein Gedanke, den ich hatte. Achso, sorry,
Und vor allem kommt er aus einer Zeit, in der Schwulsein an sich ja noch illegal war und du halt von der Polizei verfolgt wurdest. Das war in Finnland, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch bis Anfang der 70er sogar noch so. Ja. Und das ist schon krass. Das ist eigentlich ein guter Punkt, dass er selber auch nur der Zuschauer ist. Weil das dann auch so ein bisschen Sinn ergibt, dass man halt relativ wenig Einblicke bekommt, dass er halt, er ist ja so ein stiller Charakter, aber er ist trotzdem auch ein sehr stolzer Mensch, dieser Tom, und das kommt schon ganz gut rüber, finde ich, obwohl da jetzt, der Film hat ja so zwei Hälften, die erste Hälfte spielt so ein bisschen Helsinki, dann kommt er eben nach Kalifornien, ich finde schon, dass sich das ein bisschen schleppt in Helsinki, gerade weil da eben auch visuell sehr viel mit Schatten und sehr viel mit Sepia-Filter und sehr viel mit Regen und Nebel irgendwie gearbeitet wurde, und dann kommst du nach Kalifornien und alles ist eine Beachparty quasi, und das war mir ein bisschen zu so plakativ, so Dunkelheit gegen Sonne, weißt du? Und
die Schwulen hauen sich gegenseitig mit ihren pinken Aufblasschwänzen.
Ja, genau. Und es ist natürlich auch, und es ist natürlich auch ein bisschen verkürzt, die USA zu zeigen, ne? Ich meine, Homosexuelle wurden ja noch, ich meine, bis heute wahrscheinlich, wie es in jedem Land ist, auch noch irgendwo geächtet, diskriminiert, verprügelt oder ermordet. Also
habt
das
ihr
ist
denn
ja
mitgeschnitten diesen Zeitsprung von 20 Jahren oder 15 Jahren, den es dann gab, was Tom während der Zeit gemacht hat? Weil da muss ich sagen, da hat der Film nicht so gut Bildungsarbeit bei mir geleistet, weil ich habe mich dann am Ende gefragt, wovon haben die jetzt eigentlich gelebt, die letzten 20 Jahre, von diesen paar Zeichnungen, die er da an die USA geschickt hat, oder was ist hier, also hatte der mich so, ich fand es eigentlich cool, dass man so einen Break drin hat, aber dann dachte ich so, okay, aber was war jetzt eigentlich bei denen los die letzte Zeit, ja, muss ich wohl auf Wikipedia nachlesen.
Habe ich auch nicht gecheckt,
Nee, ich auch nicht. Weiß ich auch nichts zu. Aber das liegt doch wieder daran, dass der Film, wie ja auch andere Biopics, halt wirklich Jahrzehnte dann oder ein ganzes Leben eben umfassen möchte. Und das ist dann eben dann ganz schnell in so einen Modus rutscht, wo dann die Handlung alles vorantreibt und viel mal angerissen wird, aber wenig mal so richtig verhandelt. Und da fand ich eben diese kleinen Szenen, die es immer zwischendurch auch mal wieder gab, diese persönlicheren Dialoge, fand ich viel, viel stärker. Eben mit diesem alten Armeefreund, der sagt, er möchte jetzt irgendwie sich heilen lassen und Kinder bekommen, weil er eben keinen Bock hat, sein Leben zu verlieren, wie er es, glaube ich, nennt, oder die Auseinandersetzung, die er mit seinem Liebhaber hat, Veli, eben auch übers Schwulsein und über so, wie man dann so anerkannt wird in der Gesellschaft und was das mit einem macht auch. Da sprühen mal so richtig die Funken und davon mehr. Davon wieder mehr und von Handlungen und von dies und das und von Plotpoints mal wieder ein bisschen weniger. Das ist so bei mir so ein bisschen das Fazit.
Habe ich auch so ein bisschen mir gedacht. Vor allem, es gibt ja Szenen, die andeuten, dass aus dieser Szene, in der er den Fallschirmjäger absticht, auch diese erotische Fantasie irgendwie entspringt. Aber so ganz habe ich nicht mitgeschnitten, was der Film mir damit sagen wollte oder ob das einfach unterschiedliche Gefühle sind, weil auch dieses Kriegstrauma, das kommt zwar immer mal wieder vor, aber so richtig traumatisiert. Gut, er ist sehr still als Mensch, vielleicht ist es das, aber vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, ob ihr da mehr drin gesehen habt, oder war das für euch auch ähnlich?
Nee, das habe ich auch am Anfang schon mal gesagt, dass eben dieses Innenleben von Tom oder Toko, wo kommt das alles her? Also ist es echt nur so, dass er halt in sehr viel von uniformierten Menschen umgeben ist und hier sieht er mal eine Gruppe Motorradfahrer und deswegen steht er jetzt irgendwie auch auf Uniform? Also ist das die Erklärung seiner Seelenwelt und seines, Fetisches auch, wenn man das so nennen möchte? Ich weiß es nicht. Man hat wirklich nicht so richtig den Einblick bekommen, deswegen, das kann ich dir jetzt auch recht antiklimaktisch sagen, weiß ich auch nicht.
Naja, dieser super Macho ein Bild der Schwulen, also ein Bild ist in der schwulen Szene, was für viele schwule Männer aus meiner Erfahrung zumindest auch eine etwas ist, wie halt, weiß ich nicht, auch nicht bei allen Schwulen, aber wie halt, sag ich mal, beim Standard heterosexuellen Mann ist es halt irgendeine Porno-Ralle. und bei denen ist halt so ein muskulöser Motorradfahrer in Lack und Leder. weiß ich nicht, mehr ist es nicht. Interessant ist aber, dass er natürlich dieses Bild einfach mal geschaffen hat, so nach dem Motto. Mhm. Und dann haben sich wahrscheinlich alle gedacht, jo, genau das wollten wir auch haben. So, das war auch schon da. So, wenn man, nur einer hat es dann halt mal in Stein gemeißelt, sozusagen. Ich weiß es, aber ich weiß auch nicht genau, was diese, ich finde es ein bisschen schwierig, weil es wird, man erfährt, ich meine, vielleicht gibt es da auch keine Aufzeichnungen zu. Mich hätte interessiert, was mit seiner Familie vielleicht auch noch gewesen wäre. Aber es stimmt schon, man erfährt wenig über ihn selbst. Also man schaut doch mehr drauf und guckt, was er macht und muss darüber rausfinden, wer er ist. Aber wir erfahren wenig über seine eigenen Gedanken. Das finde ich, ja, wäre auch cooler gewesen. Also ich glaube, bin auch bei Malte hier und da nochmal ein Dialog mehr, weniger nach vorne treiben der Handlung und weniger abhaken von Stationen in seinem Leben. Hätte dem Film echt gut getan, weil die haben eigentlich im Nachhinein, muss man sagen, wenig geholfen beim Verständnis und waren eigentlich auch vielleicht unnötig mitunter. Ja. Und eine Frage, die ich mir gestellt habe, am Ende sieht er ja aus wie George Michael, steht auf der Bühne, vielleicht ist es so. Und was ich mich gefragt habe, ich meine gut, ich bin eh kein Vereins- oder Parteienmensch. Wenn so viele Leute auf einem Haufen sind, dann ist es, und alle irgendwie sich einer Sache irgendwie verschreiben, dann muss ich meistens schon wieder gehen. Mhm. Aber ich dachte mir auch, oh Mann, und jetzt sind wir alle Kumpels, weil wir gleiche Sexualität haben, ist ja auch irgendwie schrecklich. Also ich meine, klar, unterdrückt und dann vereint in der Sache, das ist mir ja klar, darum geht's ja gar nicht, versteht, was ich meine, aber dieses so, oh nee, und das ist es jetzt? Oh nee, ich...
Aber es ist interessant, also, ja, dass du das dann siehst, weil ich auch, und da kann man das vielleicht auch dann den Bogen schließen, interessant fand, irgendwann kommt auch seine Schwester und sagt, diese Schmuddelzeichnung, und irgendwie dachte, mehr ist es nicht oder sowas, sagt sie, und irgendwann dachte ich mir so, ja, aber ganz ehrlich, viel mehr ist es jetzt aber auch nicht, dass es jetzt halt Männer sind, die sich gegenseitig die Schwänze lutschen für die Zeit,
das ist halt, ja,
aber ja. Ich verstehe, also ob das jetzt künstlerisch so wertvoll ist, weiß ich persönlich
aber
auch nicht.
Aber das Schlimme ist auch einfach nur, dass es ein Problem, das Schlimme ist ja auch einfach nicht, dass er das macht, sondern dass es einfach verboten ist, so, dass es einfach kriminell ist, weil es halt banaler geht's ja wohl nicht.
Aber meine Herren, diesen Zeichnungen widmet man sich ja auch nicht so wirklich im Film, also dem künstlerischen, aber es ist egal. Ich glaube, ja, leicht ambivalentes Verhältnis hat man zu dem Film. Ich gebe 6,5 von 10 Punkten. Ich fand den trotzdem gut, ich fand den angenehm zu schauen. Er hat mir einen Menschen näher gebracht von, also ich kannte ein paar der Bilder, aber ich wusste gar nichts zur Geschichte. Und gerade diesen Aspekt, den du am Anfang gesagt hast, Max, im Krieg konnte man auch Träume haben, das fand ich total interessant und stark. Also viele interessante so Denkanstöße im Film.
Ja. Von mir gibt's, ja, nur 6,5, weil 7 wäre für mich ein Film, ist dann ein Film, für mich kriegt einen Film, den ich nochmal gucken würde. Und das mache ich einfach bei solchen derart Filmen halt nie, auf keinen Fall. Der ist total solide, den kann man gut gucken und es ist interessant. Ich finde, es ist eine Geschichte, die man sich angucken kann, die ich interessanter finde als manch eines Kriegshelden wahrscheinlich vielleicht. Ja, ist in Ordnung. So, Punkt.
Ja, anscheinend hat er auch das Land Finnland diesen Film irgendwie mitfinanziert und auch von Anfang an so als Oscar-Nominierung quasi so gegroomt, irgendwie so hochgezogen. Und da ist halt echt immer so die Frage, hat sich hier vielleicht noch ein besserer Film versteckt hinter dieser Oberfläche, die wir jetzt bekommen haben? Nicht unbedingt ein provokanterer oder ein arzigerer oder irgendwie ein sexuellerer Film, aber einfach so ein bisschen mutiger, so ein bisschen selbstsicherer. Man muss es nicht mal allen recht machen. Der Film muss nicht auch unbedingt für die CDU-Wählerin 65 plus noch interessant sein. Weiß ich nicht, ob hier nicht vielleicht irgendwie noch was Besseres drinsteckt. So wie er jetzt ist, fand ich ihn gut und ich habe mich gefreut, dass es dann doch so ein anregendes Gespräch hierbei rausgekommen ist. Ja. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass uns die Punkte ausgehen. Aber nö, 6 von 10 von mir.
Alles klar. Ja. Thomas Finland ist seit dieser Woche in den deutschen Kinos. Wenn ihr den Film gesehen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail. podcast@drpeng.de ist die Adresse. Oder gerne auch zu S. Aber bevor wir uns verabschieden, kommt natürlich noch die Abschlussrunde.
Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast.
Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob?
Wir haben viel über Movies getalkt. Und auch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
Was hab ich denn? Wir sind gerade in den krassen Vorbereitungen bei Detektor FM, denn wir senden live von der Frankfurter Buchmesse ab Mittwoch, von Mittwoch bis Sonntag und befüllen auch einen Podcast damit, so schnell wir können. Und ich bin gerade dabei, so Interviews festzuzurren und es haben schon irgendwie zugesagt Gregor Gysi und Richard David Precht und coole Leute auf jeden Fall. Also man kann uns einerseits besuchen, Halle 4.1 Stand N99. Da kommen auch viele Autoren hin, aber andere werden dann von uns besucht und interviewt und da werde ich dann auch mit dem Mikrofon rumrennen. Und es werden sehr abgefahrene, chaotische Tage, glaube ich, weil wir also richtig, richtig, richtig viele Interviews angesetzt haben und dann die Redaktion in Leipzig dann die Skripte schreibt und sonst was und wir dann rumtelefonieren müssen und dann, wir brauchen mehr Papier! Vielleicht dann wahrscheinlich irgendwelchen fiktiven Telefonhörer reinholen. Wir brauchen mehr Mikrofone. Falls da jemand ist von den Hörern und das jetzt am Sonntag hört, dann kommt gerne vorbei. Stand N99, Halle 4.1 oder abonniert jetzt schon den Podcast. Den Feed gibt es nämlich schon. Der Podcast heißt auch N99 Detektor FM auf der Frankfurter Buchmesse.
Cool. Ja, chaotische Tage ist das Stichwort. Mein Highlight in der Abschlussrunde. Ich lese es kurz vor. Disc Golf in Holstein.
Ich dachte, mein Highlight wird.
Ich hatte ein paar sehr, sehr wenig chaotische Tage mit meiner Family. Mein Vater hatte Geburtstag und wir sind so in der Nähe von Heiligenhafen, Ostholstein an der Ostseeküste, haben wir uns ein kleines Häuschen gemietet, mal für 2 Tage über den Brückentag, mal ausgenutzt übers Wochenende und einfach mal so ein bisschen schön Natur und Ostseeküste. Es hört sich immer, es ist der Traum jedes deutschen Spießers, aber es ist auch so geil da oben. Muss ich jetzt sagen, es gibt nichts Geiles, als einfach über den Deich zu gehen, da stehen 10 Schafe drauf, dann bist du am Strand und dann auf einmal scheint die Sonne und dann peitscht dir der Wind wieder in die Fresse und dann scheint wieder die Sonne, du ziehst deine Jacke aus. Das ist einfach herrlich da oben, das hat Spaß gemacht und was ich auch zum ersten Mal in meinem Leben eben gemacht habe in diesem Urlaub, ist Disc Golf zu spielen. Das ist eben, wie der Name schon sagt, da gibt es nämlich den größten Disc Golf Kurs in Deutschland, vielleicht sogar in Europa, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der riesig und das ist halt wie Golf spielen, nur dass du eine Frisbee wirfst und bis du dann am Ziel bist. Die Bahnen waren jeweils so 110 Meter lang oder so. Wir waren alle richtig schlecht und brauchten 8 Würfe, um 100 Meter zu machen. Ist auch egal. Hat sehr viel Spaß gemacht, war auch kostenlos, was ich auch nicht mehr so kenne in Deutschland. In 2017 hat nichts gekostet. Kriegst die Frisbees, wirfst, hast 2 Stunden Spaß, gehst wieder. Das hat Spaß gemacht und das war ein super Urlaub. Und damit gebe ich ab an Max.
Danke sehr.
Hat man auch einen Caddy dann, der einem die Frisbees trägt?
Ja, das war meine Mutter, die hatte als einzige einen Rucksack dabei. Da haben die alle reingepasst.
Wie auch sonst, wenn wir
Golf spielen. Natürlich, natürlich. Ja. Auch mal mit dem Kartoffel-Mercedes hinterher mit den Golfschlägern. Ich habe kein richtiges Highlight. Ein Highlight ist eben von einer Stunde reingeflattert per E-Mail. Hallo Max, E-Mail. Wir möchten dich gerne für folgendes Projekt anfragen. Kinofilm Labradoodles. In Klammern Regie Til Schweiger. So, das ist schon mal eine Vorwarnung. Verbraucherwarnung hier von mir. Einsatz als Komparse, Rolle FKK-Besucher am Strand. In Klammern, das heißt komplett nackt, Ausrufezeichen. Szene, den Großteil der FKK-Komparsen wird für eine Totale auf den Strand verwendet. Daher werden sie definitiv eher im Hintergrund sein. Ist für mich eine klare Absage. Also, weil was heißt hier, sie werden definitiv eher im Hintergrund sein?
Nee, es geht gar nicht.
Sorry.
Full frontal, ganz
ehrlich. Leute, was ist da los? Nö, klare Absage von mir an der Stelle ist, also das war eigentlich kein Highlight, eine Beleidigung, meine Beleidigung der Woche. Ansonsten Highlight, ich habe geguckt am Dienstagabend, Eyes Wide Shut, der letzte Film von Stanley Kubrick, Kubrick, bevor das Zeitliche segnete, mit Tom Cruise, Nicole Kidman.
Wird mehr gebumst so als bei Tom of Finland.
Das auf jeden Fall. Geht ja so um Sexualität und Fantasie, die man so hat und das Ausleben und so weiter. Und am Ende ist auch so alles ein bisschen Mystery. Man weiß nicht mehr, was ist echt, was ist nicht. Was denkt man sich nur, was spinnt man sich zusammen. Eine Tour de Force für Tom Cruise. keine Ahnung. Das Ding ist, ich glaube, das ist super spannend und freaky, wenn man sich mit solchen Sachen noch gar nicht auseinandergesetzt hat. Ich bin da, glaube ich, schon zu abgebrüht für und wohne zu lange in Berlin. Deswegen, kann man sich mal angucken. Ist nicht schlecht. Das war mein Highlight. So.
Wenn auch ihr zu abgebrüht seid für geiles Sexgebumse auf irgendwelchen riesigen Villen und stattdessen lieber unsere Meinung zu Filmen hören wollt oder sogar unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun auf patreon.com/derpancast oder auf steadyhq.com/pancast. Da haben wir auch eine neue Unterstützerin gewonnen, Edith, glaube ich. Vielen Dank an dich, Edith, dass du uns im Monat unterstützt. Für dieses Geld sind wir zum Beispiel in It reingegangen oder kaufen manchmal neue Mikrofone oder sonst was. Vielen, vielen Dank auch an alle anderen, die uns unterstützen. Das sind die beiden Adressen. Die Links zu diesen Seiten, wenn ihr nicht mitgeschrieben habt, wie fleißige Bienchen, dann findet ihr die natürlich ganz einfach, wenn ihr im Podcast einfach nach unten scrollt in den Podcast-Notes, da sind dann die Links, kann man einfach
Wer schreibt, der bleibt, ne?
Daumen drauf drücken und dann öffnet sich's auf einmal im Browser und man kann uns das ganze Geld, was man besitzt, geben. Wir hören uns wieder im nächsten Pancast of Duty und danach gibt es die nächste Ausgabe des regulären Pancasts und da sprechen wir über Blade Runner 2049, yes, glaube ich, ne? Und ich habe richtig, richtig Bock und wir gehen morgen rein, Max.
Ja, mit Anlauf, hoffe, Alter.
Denis Villeneuve, bitte bleib so geil, wie du schon da warst.
Der berühmte Formel-1-Fahrer.
Ja, mach bitte den besten Film. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, bis dahin, podcast@drpeng.de ist die Adresse. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.